Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte heute über ein paar Gedanken aus dem Philipperbrief sprechen. Konkret soll es um einige Punkte aus Kapitel 2 gehen. Aber ich möchte dich vorwarnen, in den Versen, die wir heute lesen werden, steckt viel drin. Wir finden viele wichtige Informationen und Erkenntnisse darin. Und ich will dir Mut machen. Vielleicht hast du gerade ganz viel anderes im Kopf. Vielleicht bist du gerade mit irgendetwas beschäftigt. Aber wenn du dir die nächsten 25 oder 30 Minuten Zeit nimmst und dich mit mir hinsetzt und wirklich zuhörst, dann wirst du etwas mitnehmen. Nicht, weil ich so ein großartiger Prediger bin, sondern weil wir Gottes ewiges Wort lesen und darüber nachdenken. Ich habe vieles in meinem Leben falsch gemacht, aber eines habe ich richtig gemacht. Für mich ist Gottes Wort die oberste Instanz in allen Gewissens- und Lebensfragen. Ich nehme mir jeden Tag Zeit zum Bibellesen. Und das seit fast 50 Jahren. Das hat mein Leben verändert und mich Gott näher gebracht als irgendetwas sonst. Ja, ich bete und ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst und ich gebe Gott immer das Erste und Beste von allem. Und zum geistlichen Leben gehört noch vieles mehr. Ja, ich rede mit anderen über Jesus und verbreite das Evangelium, aber mein inneres Wachstum und meine Beziehung und Nähe zu Gott hängen immer mit dieser Liebesbeziehung zusammen, die ich seit fast 50 Jahren mit Gottes Wort pflege. Wenn du wissen willst, was jemand denkt, der ein Buch geschrieben hat, dann lies sein Buch. Meine Worte hier offenbaren meine Gedanken. Wenn du wissen willst, was Gott denkt, lies die Bibel. Gott sagt in der Bibel, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch sind meine Gedanken über euren Gedanken und meine Wege über euren Wegen. Aber das ist nicht die Hauptaussage des Kapitels. Wenn du es liest, wirst du merken, dass Gott nicht sagt, ihr könnt meine Gedanken ohnehin nicht kennen. Nein, er sagt, so wie der Regen vom Himmel fällt und die Erde bewässert und sie fruchtbar macht, so kommt auch mein Wort aus meinem Mund und kehrt nicht ohne Frucht zu mir zurück. Es tut, was ich will. Mein Wort geht von mir aus und bringt Früchte. Seine Worte zeigen uns seine Gedanken. Wir wollen uns jetzt ein paar von Gottes Gedanken anschauen. Er hat sie Paulus auf übernatürliche Weise durch den Heiligen Geist mitgeteilt. Aufgeschrieben sind sie im Philipperbrief. Ich beginne mit Philipper 2, Verse 1 und 2. Da heißt es, ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Paulus schreibt dies aus einem römischen Gefängnis an die Christen in Philippi. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Er bittet sie quasi darum. Er sagt, wenn Jesus irgendetwas für euch getan hat, wenn die Liebe Gottes euch geholfen hat, wenn ihr auf den gleichen Heiligen Geist hört wie ich, wenn ihr füreinander Liebe und Mitgefühl habt, und er endet mit, tut das für mich. Paulus schüttet hier vor den Menschen, die er lieb hat, alle seine Gefühle aus und fleht sie an, zusammenzuhalten. Das ist so wichtig. Der Teufel will uns auseinanderbringen und Streit und Spaltung zwischen Gottes Kindern säen. Der Heilige Geist schenkt Einheit. Wir sollen uns bemühen, die Einheit des Heiligen Geistes im Band des Friedens zu erhalten. Ich möchte Psalm 133 lesen. Dieser Psalm hat nur drei Verse, aber er spricht darüber, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Er beginnt in Vers 1 so. Wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenleben. Es ist schön und wunderbar, wenn Brüder in Einheit leben. Das heißt umgekehrt, es ist hässlich und unangenehm, wenn Menschen nicht einträchtig zusammenleben. Weiter in Vers 2. Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron über das Haupt gegossen wurde, das hinabrann in seinen Bart, an seinem Körper hinunter bis zum Saum seines Gewandes. Dieses Öl steht für die Salbung mit dem Heiligen Geist. Wenn Menschen in Eintracht zusammenleben, werden sie mit dem Heiligen Geist übergossen. Aaron, der Hohepriester, ist hier ein Bild für den Leib Christi, die Gemeinde. Wenn wir in Einheit zusammenleben, wird das Öl des Heiligen Geistes zuerst auf den Kopf gegossen und läuft dann hinunter bis zum Saum des Gewandes. Das bedeutet, dass jeder in der Gemeinde den Heiligen Geist bekommt. Selbst das jüngste und unbedeutendste Mitglied der Gemeinde bekommt den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist kommt, geschehen Wunder. Menschen werden getröstet. Frieden zieht ein. Aber ohne Einheit bekommen wir dieses Öl des Heiligen Geistes nicht. In Vers 3 heißt es, es ist so erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der auf die Berge Zions fällt. Denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Wenn wir in Einheit zusammenleben, wird der Geist über uns ausgegossen und wir werden erfrischt. Hier steht dort, das ist der Ort, an dem Einheit herrscht. Dort, wo die Brüder in Einheit zusammenleben, dort schenkt der Herr seinen Segen. In Einigkeit liegt viel Segen. Und hier steht, ein Leben, das niemals enden wird. Das heißt, Menschen bekommen ewiges Leben. Wenn in der Gemeinde Einheit herrscht, wir unsere kleinkarierten Differenzen hinten anstellen und uns um Einheit im Geist bemühen, wenn wir nicht zulassen, dass wir beleidigt oder verbittert werden, sondern die Schwächen und Fehler der anderen aushalten und zusammenbleiben, dann verspricht uns Gott, Segen und Menschen werden gerettet. Sie werden vom wunderbaren Licht der guten Botschaft erreicht und wir erleben, wie sie ewiges Leben bekommen. Gehen wir zurück zum Philipperbrief. In Philipper 2, Vers 2 und 3 schreibt Paulus, macht meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck zu machen. Wir finden hier den gleichen Ausdruck wie in Kapitel 1, Vers 16. Selbstsüchtig. Im Griechischen ist damit wörtlich jemand gemeint, der wie ein Politiker für ein Amt antritt und Wahlversprechen macht, die er nicht halten wird. Es geht ihm nur darum, aufzusteigen und eine bequeme Position zu bekommen. Paulus sagt hier, eure Motivation soll nicht daraus bestehen, Anhänger zu gewinnen oder bekannt zu werden. Lasst euch nicht von Selbstsucht oder Arroganz antreiben. Versucht nicht, durch Druck oder Manipulation bekannt zu werden. Achtet stattdessen andere höher als euch selbst. Lass mich noch einmal die Verse 3 und 4 lesen. Die sind so wichtig. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Diese Worte muss unsere Generation dringend hören. Lasst uns nicht überheblich sein und so tun, als hätten wir keine Fehler, keine geheimen Schwächen oder inneren Kämpfe. Lasst uns wohlmeinend hoffen, dass es anderen besser geht und reinere Herzen haben als wir. Lasst uns demütig sein und handeln und uns dafür einsetzen, andere zu fördern. Das ist leichter gesagt als getan. Aber genau dazu fordert uns die Bibel auf. Schätze andere höher als dich selbst. Als unser jüngster Sohn Spencer im Kindergarten war, wurde ich gebeten, an einem Tag zu kommen und mich um die Jungs der Gruppe zu kümmern. Ich kümmerte mich immer um drei Jungen, während die anderen irgendwas anderes machten. Wir hatten ein kreatives Projekt mit Holz. Sie sollten lernen, sich etwas zu überlegen und dann zu bauen. Wir machten Flugzeuge, Häuser, Engel, Autos, Schiffe und Tische. Immer drei Kinder zusammen. Fast alle dachten nur an ihr eigenes Projekt. Und fast alle brauchten meine Aufmerksamkeit, und zwar sofort. Mr. Conley, ich brauche das. Mr. Conley, was soll ich damit machen? Sie dachten nie an die anderen beiden Jungen, die auch noch da waren, sondern riefen, Mr. Conley. Jeder dachte nur an das, was er selbst gerade brauchte. Nur ganz wenige warteten, bis sie dran waren. Sie warteten geduldig, bis ich einem anderen Kind geholfen hatte und bei ihnen schauen konnte. Ich habe Vorschläge gemacht oder geholfen, etwas zusammenzunageln oder gefragt, hast du es schon mal so probiert? Oder gesagt, wenn du es so machst, wird das ein Tisch. Nur wenige konnten warten. Und nur ein einziger Junge half mir, Teile für die anderen zusammenzusuchen. Er gab den Projekten der anderen Vorrang. Ein einziger. Er hatte die anderen im Blick und sagte, hier, Mr. Conley, das können Sie als Rad für das Projekt von X nehmen. Oder hier, das wäre ein guter Flügel. Ich war total beeindruckt von ihm. Als er dran war, habe ich ihm geholfen, etwas ganz Besonderes zu bauen, das die anderen Projekte in den Schatten stellte. Viele Erwachsene behalten diese Kindergartenmentalität ihr Leben lang bei. In Beziehungen, im Geschäftsleben, als Pastor und in der Ehe. Sie sehen nur sich selbst und ihre Bedürfnisse. Paulus bittet die Christen in Philippi, nehmt andere wichtiger als euch selbst. Kümmert euch nicht nur um eure eigenen Angelegenheiten, sondern kümmert euch um die anderen. Gott ehrt Menschen, die sich selbst zurücknehmen und anderen den Vorrang geben. Das ist ein unveränderliches biblisches Prinzip. Denken wir an Saul, den ersten König von Israel. Er war demütig und wollte den Job gar nicht. Als sie ihn zum König salben wollten, versteckte er sich und sie mussten ihn erst suchen. Er ließ sich nur widerwillig zum Herrscher machen. Aber kurz darauf sehen wir, dass derselbe Saul sich Denkmäler baute. Der Prophet Samuel ging zu ihm und sagte, Saul, Saul, als du gering warst in deinen eigenen Augen, hat Gott dich da nicht erhoben und dir das Königreich gegeben? Doch schau dich nun an. Nun baust du dir selbst Denkmäler. Das war der Anfang vom Ende für Saul. Gott nahm ihm das Königreich wieder weg und gab es einem Mann, der besser war als er. Ein kleiner Hirtenjunge namens David. In der Bibel steht, dass der Herr uns erhöhen wird, wenn wir uns in seinen Augen niedrig machen. Und davon ausgehend zeigt uns Paulus den besten Grund und das beste Vorbild für einen demütigen Geist und ein Leben in Einheit. Die folgenden Verse lese ich aus der Amplified Bible. Da steckt so viel drin. Und sie haben so viel Kraft. Philipper 2, Verse 5 bis 11. In dir sollen dieselbe Haltung, derselbe Antrieb und derselbe demütige Geist sein wie in Christus Jesus. Er soll für dich ein Vorbild in Demut sein. Obwohl er mit Gott eins ist und Gottes Gestalt besitzt, die Fülle der Eigenschaften besitzt, die Gott zu Gott machen, klammerte er sich nicht an dieses Einssein mit Gott, sondern gab alles, alle Privilegien und seine rechtmäßige Würde auf, um die Gestalt eines Dieners, eines Sklaven anzunehmen, indem er wie ein Mensch wurde und als Mensch geboren wurde. Und als er in menschlicher Gestalt erschienen war, erniedrigte und demütigte er sich noch weiter, und sein Gehorsam brachte ihn bis zum Äußersten, ja bis zum Tod am Kreuz. Deshalb, weil er sich so sehr erniedrigt hat, hat Gott ihn hoch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen steht, damit sich im Namen oder angesichts des Namens von Jesus jedes Knie beugen muss oder soll, im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Und jede Zunge soll offen und ehrlich bekennen und anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er nahm menschliche Gestalt an. Er hatte zuvor seit aller Ewigkeit beim Vater gelebt. Er war in jeder Hinsicht Gott. Doch die Menschheit brauchte einen Erlöser. Und so schmiedeten Vater, Sohn und Heiliger Geist im Besprechungsraum im Himmel einen Plan. Jesus sagte, ich gehe. Und er wusste, was das bedeutete. Ich stelle ihn mir dort vor. Er verlässt den Thronsaal und schreitet den Korridor entlang. Zum allerersten Mal wirkt er traurig. Ich sehe Engel, die vor ihm stramm stehen. Sie denken, was passiert hier? Vielleicht werfen sie einander Blicke zu. Was ist los? Was soll das? Was passiert hier gerade? So etwas haben wir noch nie wahrgenommen und noch nie gesehen. Der Sohn wirkt, als sei er traurig. Ich sehe, wie Jesus den langen Korridor entlang geht. Er kommt zum großen Eingangstor. Und ich stelle mir vor, wie er sich umdreht, um den Vater noch ein letztes Mal anzusehen. Dann ist er verschwunden. In diesem Moment spricht der Engel Gabriel mit einer jungen Frau namens Maria in Israel. Er sagt, du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen und sollst ihm den Namen Jesus geben. Sie sagt, wie das? Er sagt, der Heilige Geist wird dich überschatten. Die Kraft des Höchsten wird über dich kommen. Und sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. In diesem Moment wurde sie mit Gottes Sohn schwanger. Er wurde nicht in einem Königspalast geboren, sondern in einem Stall. Er war nicht das Kind eines Fürsten, sondern wuchs auf bei einem armen Zimmermann und seiner Frau. Das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Er nahm die Gestalt eines Dieners an und wurde wie ein Mensch. Das heißt nicht, dass er kein Mensch war, das war er, aber er war auch Gott. Er gab seine göttlichen Vorrechte auf und nahm einen menschlichen Körper an. Und zwar nicht nur vorübergehend. Jesus hat einen auferstandenen Körper, aber trägt immer noch die Narben von den Nägeln an Händen und Füßen und die Narbe vom Speer an der Seite. Nach seiner Auferstehung erschien er den Jüngern. Als Thomas zweifelte, sagte Jesus, leg deine Finger auf die Narben, leg deine Hand an meine Seite. Unser Retter, der Sohn Gottes, der ewige Gott, trägt für immer die Zeichen unserer Rettung. In der Ewigkeit wird er der Einzige mit Narben sein. Paulus schreibt, dass Jesus in Schande und Schmerz am Kreuz starb. Für dich. Zwischen Kriminellen starb er den Tod eines Verbrechers. Was für eine Demütigung für den sündlosen Sohn Gottes. Geschlagen, blutig, nackt und an ein Kreuz genagelt. Weil Jesus sich selbst erniedrigte, hat der Vater ihn erhöht. So lesen wir es im Philipperbrief. Vergessen wir nicht, dass Paulus schreibt, diese Gesinnung soll auch in uns sein. Nehmt diese Haltung an, macht euch klein und gebt den Bedürfnissen anderer Vorrang, wie auch Jesus unsere Bedürfnisse vor seine eigenen gestellt hat. Dann wird Gott selbst uns durch seinen Geist innerlich aufrichten und uns dahin führen, wo wir geistig sein sollen. Du musst dir nichts erkämpfen. Du musst andere nicht manipulieren oder andere klein machen und um Ämter rangeln. Gott öffnet zum richtigen Zeitpunkt Türen, die kein Mensch schließen kann. Er bläst uns den Wind des Heiligen Geistes in die Segel und führt uns in den Hafen, nach dem wir uns sehnen. Schauen wir uns diese Aussagen über den erstaunlichen Sohn Gottes noch genauer an. Er wurde in Ehre und Macht über alle anderen erhoben. Ihm wurde ein Name gegeben, der größer ist als alle Namen. Ich bin sicher, dass gerade jemand zuschaut, der das hören muss. Es ist kein Zufall, dass du zuschaust. Du musst Jesus Christus zum Herrn über dein Leben machen. Herr bedeutet Chef. Es bedeutet, dass du dein Recht auf ein unabhängiges Leben aufgibst und ihm die Führung überlässt. Warum machst du das nicht hier und jetzt? Wäre Gott nicht schon einen Weg mit dir gegangen, würdest du nicht zuschauen. Glaub dem Teufel nicht, du müsstest dir erst noch die Hörner abstoßen, wie man so sagt, und ein paar wilde Jahre leben und Spaß haben, bevor du Jesus dein Leben gibst. Du weißt, was richtig ist. Nein, je länger du zögerst, desto verschlossener wird dein Herz. Es stimmt ohnehin nicht. Manche sagen, wenn du dein Leben Jesus gibst, ist es vorbei mit dem Spaß, mit Freude und Abenteuern. Das ist die größte Lüge von allen. Ein Leben mit Jesus ist die wunderbarste Reise, die man sich vorstellen kann. Das spannendste Abenteuer, das du erleben kannst. Er ist der Schöpfer des Universums. Der Teufel ist es, der hier lügt. Die Bibel spricht vom flüchtigen Vergnügen der Sünde. Aber der Spaß ist schnell zu Ende. Anfangs verspricht die Sünde, uns zu dienen und gut zu tun, aber am Ende beherrscht und versklavt sie uns. Gib dein Leben dem Herrn, liebe Zuschauerin. Gib dein Leben dem Herrn, mein Freund. Du wirst es nie bereuen. Vielleicht hast du ein großes Drogenproblem und bist abhängig. Ich sage dir, Jesus kann dich befreien. Er kann dir helfen, clean zu werden. Er kann die Ketten der Sucht sprengen. Vielleicht bist du stark alkoholabhängig. Jesus kann dich von dieser Sucht befreien. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Ich habe es selbst erlebt. Jesus hat mich befreit. Er kann auch dich frei machen. Vielleicht hast du eine schlimme Scheidung hinter dir. Du hast Ablehnung erfahren und vertraust Männern nicht mehr. Deine Ex-Frau oder dein Ex-Mann haben dir das Herz gebrochen. Du bist ein gebranntes Kind. Vielleicht bist du missbraucht worden. Vielleicht bist du belogen worden. Jesus heilt gebrochene Herzen. Er klebt nicht einfach ein Pflaster drauf. Er macht dich neu. In der Bibel steht, wenn jemand in Christus ist, ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Gott liebt dich. Er liebt dich wirklich. Wir sind alle schuldig geworden und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir brauchen alle einen Retter. Du musst dich ihm nur unterordnen und ihm die Führung überlassen. Wenn du das möchtest, dann bete jetzt mit mir. Vielleicht brauchst du Mut dafür, weil du weißt, dass es manchen Freunden nicht gefallen wird. Ja, manches wird sich verändern. Das fängt bei dir an. Die Veränderung kommt von innen heraus und das hat Konsequenzen. Wir haben uns heute mit dem Philipperbrief beschäftigt. Die Menschen in Philippi haben Jesus ihr Leben gegeben. Und Paulus schreibt, ihr habt es gesehen, als ich bei euch war. Ich bin verfolgt worden. Wir wurden ins Gefängnis geworfen. Man hat uns bekämpft. Nun erlebt ihr es selbst. Aber das ist es wert. Wir sind nur eine kurze Zeit hier und dann werden wir für alle Ewigkeit im Himmel sein. Die Herrlichkeit der Ewigkeit bei Gott lässt sich mit Worten nicht beschreiben. Nicht einmal das Schönste, das du dir vorstellen kannst, kommt dem nahe. Wenn Jesus dein Herr ist, wird dir nie langweilig. Willst du jetzt mit mir beten? Ich meine es ernst. Bete mit. Es ist egal, wo du gerade bist. Vielleicht sitzt du in einer Kneipe und hast dein zweites oder drittes Bier getrunken. Deine Kumpel sitzen um dich herum. Irgendwer hat am Fernseher diesen Sender eingestellt und du schaust zu. Ich fordere dich auf, auch wenn es direkt vor deinen Freunden ist, steh auf. Lege eine Hand auf dein Herz und bete mit mir. Vielleicht sitzt du gerade in deiner Wohnung. Vielleicht schaut ihr zusammen als Familie zu. Vielleicht bist du im Hotel auf Geschäftsreise. Ganz egal. Leg eine Hand auf dein Herz und bete mit mir. Sag Gott. Sprich es laut aus. Gott, ich glaube, dass Jesus Christus dein Sohn ist. Sprich es aus. Ich glaube, dass er auf diese Welt gekommen ist. Ich glaube, dass er am Kreuz gestorben ist und für meine Schuld bezahlt hat. Ich glaube, dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Ich nehme Jesus jetzt als meinen Herrn und Retter an. Jesus, komm in mein Leben. Mach mich rein. Schenk mir ein neues Leben. Ich lege alles, was ich habe und bin, in deine Hände. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen. Erzähl jemandem, was du gerade getan hast. Und wir würden uns freuen, von dir zu hören. Schreib uns eine Mail oder einen Brief. Ich liebe es, gute alte Briefe zu bekommen. Wir werden versuchen, mit dir in Kontakt zu bleiben, dir zu helfen und dir vielleicht ein paar hilfreiche Materialien schicken. Vielleicht kennen wir eine Gemeinde in deiner Gegend, die wir dir empfehlen können. Bis zum nächsten Mal. Gott segne dich.
Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Baylis findest du kostenlos auf baylis-conley.de. Gott segne dich.